Gott und herzlich willkommen wieder zu dieser Ausgabe von SDS, der Stunde der Seelsorge auf KTV zusammen mit Pater Karl Weiler, den ich ganz herzlich wieder begrüßen darf. Pater Karl, vielleicht erinnerst du dich noch, 1993 hat Papst Johannes Paul II., der heilige Johannes Paul II., den Welttag der Kranken eingeführt, also vor 33 Jahren, beziehungsweise jetzt am 11. Februar fand der 33. Welttag der Kranken statt, eben immer am Gedenktag unserer lieben Frau von Lourdes. Alle 3 Jahre gibt es eine zentrale Veranstaltung, neuerdings an einem Marienwallfahrtsort. Es gibt auch dazu immer eine Botschaft zum Weltkrankentag. Übrigens wäre jetzt eine zentrale Veranstaltung im Heiligen Jahr 2025, aber wegen dem Heiligen Jahr findet sie nächstes Jahr statt in Peru. Der Wallfahrtsort heißt, vielleicht warst du schon dort, Arequipa in Peru. Aber im Heiligen Jahr 2025 gibt es eben noch andere Veranstaltungen für Kranke. Jetzt am Wochenende das Jubiläum für Kranke und die Welt des Gesundheitswesens, also am 5. und 6. April, beziehungsweise am 28. April, dann das Jubiläum der Menschen mit Behinderungen. Fakt ist, Papst Franziskus selber ist nicht dabei. Er ist selber im Krankenstand. Er soll sich ja bis Mitte Mai erholen. Offensichtlich wird er natürlich auch nicht dabei sein können bei den Feierlichkeiten an den Kartagen oder auch an den Ostertagen.
Ja, ich habe gerade in meinen Vorlesungen an der Hochschule Heiligenkreuz das Thema Krankensalbung, und es ist interessant von der biblischen Grundlegung her, weil Jesus ist dauernd am Heilen. Ja, Jesus nennt sich auch selbst Arzt. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und er meint damit natürlich nicht nur die physisch Kranken, die körperlich Kranken, sondern er meint die Krankheit der Seele, die Verbindung mit Gott. Das heißt, dieses für die Kranken Dasein ist eigentlich konstitutiv für die Proexistenz, für das, was Jesus jetzt eben in die Welt bringen möchte, ein Sein für die Menschen, die in einer Belastung sind, die in einer Krankheit sind. Und deshalb ist die Sorge der Kirche für die Kranken eben wirklich ganz wichtig. Also ich sage meinen Studenten auch immer, also das ist eine Pflicht eben jetzt in der Pastoral, eine Pflicht, eine schöne Pflicht, den Menschen beizustehen, wenn sie krank sind, Krankenbesuche zu machen. Krankensalbung ist ein Sakrament, was ein bisschen in der Krise ist. Segnung für Kranke, Krankengottesdienste, das ist vielerorts üblich, wirklich ganz wichtig. Und dass darauf im Heiligen Jahr, im Jubiläum aufmerksam gemacht wird, ist ebenfalls wichtig. Ich werde es heuer selber ja im Juli mit dem österreichischen Lourdes-Komitee nach Lourdes fahren. Ich darf diese Wallfahrt begleiten. Ich freue mich schon sehr darauf, weil ich mit Lourdes auch persönlich viele Gnaden verbinde und viele Kranke kenne, die zumindest eben jetzt oder zumindest vielleicht ist das sogar das Wichtigste, seelisch gestärkt, getröstet, mit neuer Kraft von dort zurückgekommen sind. In Peru war ich noch nicht dort, in Arequipa. Ich war nur dort, also ich habe dort nur, wir haben nur unsere Hilfsprojekte dort besucht, wo wir Menschen in Armut, in den Anden übrigens, wo es Unterernährung gibt, wo wir denen jetzt eben helfen. Aber es ist sehr interessant, ich lerne immer von der Stunde der Seelsorge. Du bringst mich immer auf den aktuellen Stand, was gerade los ist im heiligen Jahr 2025. Danke.
Pater Karl, ich habe eben diese große Freude, bei der Vorbereitung dieser Themen immer zu schauen, was ist gerade aktuell, und deshalb kommt man halt auf
Genau.
solche Themen. Ich muss da genauso
Ja.
nachschauen. Aber ich mache das gern. Sehr geehrte Herren Rimmel und Wallner, warum muss man erst um Gesundheit bitten, wenn der Herr doch gleich die Leute nicht krank gemacht hätte? Und warum lässt Gott die Leute nicht gesund bleiben? Er könnte das. Punkt 5.
Also hier sind wir bei einem Thema, das sehr ernst ist, dem Mysterium Iniquitatis, dem Mysterium dessen, dass diese Schöpfung, von der der Schöpfungsbericht, dieses Sechstagewerk, das uns am Beginn der Genesis geschildert wird, wo es an jedem Schöpfungstag von Gott das Wort, das Label dazu gibt, das Qualitätsmerkmal, es war gut, und am sechsten Tag sogar, es war sehr gut. Am siebten Tag dann ruht Gott, also in dieser Erzählung. Aber eben das Gutsein, das ist auch philosophisch erschließbar, das hat ja auch Plato und so weiter, dass etwas, das in sich gut ist und etwas sein lässt im Ähnlichen, dass dieses Seiende, das er hervorbringt, dieser Gott auch gut sein muss. dann haben wir eben dieses Mysterium, dieses Geheimnis, in dem Fall muss man es mit Rätsel übersetzen, dass es in dieser Schöpfung, in dieser Welt eben jetzt Böses gibt. Es gibt das menschengemachte Leid, also das wir selbst verursachen, siehe die Kriege derzeit, siehe die Situation, die wir haben in der Ukraine, in Gaza, im Kongo. Aber es gibt auch das Leid, das entsteht durch Krankheit, durch Dinge, wo es nicht eine konkrete menschliche Schuld jetzt eben gibt. Wir sind Defizitwesen oder wir sind zum Beispiel bei Mission Österreich sehr gefordert, weil es jetzt wieder aus den Nachrichten weggeht. Wir sind in Myanmar schon sehr lange tätig und gerade in Mandalay, wo uns der Bischof geschrieben hat, wollen wir helfen. Ein Erdbeben, was können die Leute dort dafür? Ja, also was ist da dahinter und so weiter? Oder ein Verkehrsunfall, wo. Also das sind Dinge, die sind sehr, sehr ernst. Ja. Es gibt das Mysterium Iniquitatis und darauf gibt es im Letzten keine Antwort, denn Gott hat alles gut gewollt. Ja. Also man kann dämonische Mächte und so weiter dafür ins Spiel bringen, wie auch immer. Das, was uns aber in der Offenbarung gegeben ist, ist, dass Gott die Krankheit nicht möchte, dass er das Leid nicht möchte, dass er in die Welt gekommen ist, um sich selbst mit Krankheit, Leiden, Sterben und so weiter solidarisch zu erklären. Er hat das selbst auf sich genommen und die Erlösung bei ihm schaut dann so aus, dass er uns durch diese Welt, die eben jetzt wirklich verseucht ist, auch in unserem Leben, dauernd haben wir doch Belastung, geht rauf, geht runter, damit geht's gut, dann hast du der Familienstreit, dann hast du die Belastung im Beruf, dann kommt der Krankheit daher oder irgendjemand, den man gerne hat, stirbt und so weiter. Es ist ja dauernd sind wir mit diesem Mysterium des Bösen konfrontiert und deshalb müssen wir uns eben ganz fest an den guten Gott jetzt eben halten. Und diese Frage, wie sie gestellt worden ist, die ist schon verständlich, ja, aber es gibt keine Antwort, dass man sagt, weil, ja, sondern es ist ein Mysterium, es ist ein Rätsel, dass es eben das Böse, das Negative, das Defizit, die Krankheit, das Leiden in dieser Welt jetzt eben gibt. Und die Lösung, die Gott im Letzten gibt, ist, dass er uns erlöst. Das feiern wir zu Ostern, dass Gott im Letzten eine Lösung möchte, die über diesen Rahmen des Irdischen, das ein Mix zwischen Gut und Böse ist, hinausgeht.
Krankheit ist schwer verständlich, hast du gerade ausgeführt.
Ja.
Der heilige Johannes Paul II. Hat 1987 in New Orleans während einer Ansprache vom Schmerz als Heilsgeheimnis gesprochen. Und jetzt in der Botschaft Welttag der Kranken, da ist die Rede davon, dass Jesus die 72 Jünger ausgesandt hat und dass er ihnen gesagt hat, sagt den Kranken, das Reich Gottes ist nahe. Und Papst Franziskus verweist darauf, dass Krankheit, wie gesagt, so schwer verständlich Krankheit ist und so schmerzhaft, immer auch für Christen die Möglichkeit darstelle, eine Begegnung mit dem Herrn zu erleben. Und jetzt in dieser Botschaft zum Welttag der Kranken 2025 steht auch drin, oft ist es eine Kraft, eine Zähigkeit, steht dort sogar, die Kranke erhalten, oft gar nicht wissen, woher. Krankheit als Möglichkeit, Christus zu begegnen, Christus zu erfahren.
Also sehr, ich bin jetzt sehr berührt, nicht? Weil bei meinen Vorlesungen gestern, also da geht es um Dogmatik und so weiter, die historischen biblischen Zusammenhänge, das lehramtliche Entwicklung. Ich habe dann gestern bei der Krankensalbung einmal im Katechismus auch nachgeschaut, weil der Katechismus der katholischen Kirche, den ich sehr, sehr, sehr empfehlen kann, hat manchmal so Zusammenfassungen, die total präzis sind. Und bei der Krankensalbung steht genau dann das, das habe ich auch noch nie gehört, in meinem ganzen Priesterleben. Bei der Krankensalbung gibt es einen Artikel, wo es heißt, dass Kranke ja gleichsam durch diese Salbung auch geweiht werden, um sich mit Christus zu verbinden. Geweiht steht dort, ja. Also um sich mit Christus zu verbinden und ihr Leiden in Christus zu tragen und daraus Kraft zu schöpfen. Und der heilige Johannes Paul, den du zitiert hast, auf den ja am 13. Mai 1981 dieses fast tödliche Attentat ausgeübt worden ist, der hat dann nachher, wie er wieder gesund war, hat er dann ein Schreiben veröffentlicht, Salvifici Doloris. Ich finde, das ist eines der besten, ist keine Enzyklika, aber eines der besten Schreiben, die wir vom Lehramt je haben, weil er seine persönlichen Erfahrungen eingebracht hat und über etwas schreibt, das ein Alleinstellungsmerkmal des Christentums ist, nämlich, dass das Leiden, weil es von Christus getragen worden ist, eine Quelle der Kraft und der Gnade ist. Also sich mit Christus zu verbinden, Wir können hier, solange wir gesund sind, wir können arbeiten, ja, wir können beten und so weiter. Aber es gibt Situationen, da kannst du nur mehr leiden, da kannst du nur mehr krank sein. Und es ist falsch zu sagen, ich bin da nichts mehr wert. Vor Gott bist du unendlich wertvoll, wenn du dein Leiden mit Christus verbindest. Und du kannst sogar etwas daraus machen, indem du es aufopferst für. Ja. In Spanien zum Beispiel, mein Kollege José María, Nationaldirektor in Spanien, die haben dort bei Missio Spanien, haben sie so ein eigenes Projekt, nicht? Also man kann dort für die päpstlichen Missionswerke, für die Weltmission nicht nur jetzt eben beten und nicht nur spenden, sondern man kann auch, die sammeln Kranke gleichsam, ja, Schwerkranke, die bereit sind eben jetzt ihr Leiden oft zu opfern für die Weltmission. Also das sind Themen, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig sind und dass wir eben sehen, Krankheit ist nicht sinnlos, weil Christus sie getragen hat. In dem Augenblick, in dem du sagst, Jesus, ich möchte meine Krankheit mit dir verbinden, ich möchte sie in Liebe zu ertragen, ich möchte das Leiden, die Belastung, die Verzagtheit auch, meine psychische Situation gehört auch dazu, weil wenn man krank ist, ist man natürlich verzagt, ist man eingetrübt und so weiter, ist man neben den Schuhen. Also ich möchte das einfach aufopfern jetzt für die Bekehrung der Sünder, für meine Enkelkinder, ich möchte das aufopfern für die Weltmission und so weiter. Und dann wird Leiden etwas ganz Wertvolles. Und vielleicht als kleine Aufgabe, lest sie mal nach in der Bibel, Kolosserbrief, 1. Kapitel, Vers 24, Kolosser 1, 24, dort steht ein ganz wichtiges Wort über den Sinn des Leidens.
Papst Franziskus selber war jetzt lange Zeit in der Gemelli-Klinik und Mitte März hat er ihr mitteilen lassen, ich schließe mich so vielen kranken Brüdern und Schwestern an, die in dieser Zeit gebrechlich sind, wie ich. Unsere Körper sind schwach, aber trotzdem kann uns nichts davon abhalten, zu lieben, zu beten und uns zu verschenken, im Glauben füreinander da zu sein, leuchtende Zeichen der Hoffnung. Und jetzt in der Botschaft zu diesem Welttag der Kranken im vergangenen Februar hieß es, wir sind ja im heiligen Jahr Pilger der Hoffnung, lautet das Motto, das ist das Glöcklein des heiligen Jahres. Und da ist es eben so, dass was uns Kraft gibt in allen Lebenssituationen, auch in Krankheit, so heißt es in dieser Botschaft, ist dieser Glaube, Jesus lebt. Er ist auferstanden, er ist da, wir sind nicht allein, auch in der Krankheit, auch im Leiden sind wir nicht allein und daher auch Römer 8, 38 bis 39, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, wegen Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Jesus ist auferstanden, er ist da, er lebt, er ist auch bei uns. Und auch eine andere interessante Aussage in dieser Botschaft, wie oft lernt man am Bett eines Kranken hoffen? Das sind sehr wahre Worte. Ich wiederhole das nochmal. Wir sind im heiligen Jahr 2025. Motto lautet Pilger der Hoffnung. Wie oft lernt man am Bett eines Kranken hoffen?
Nee. Also wir sind da in einem sehr mystischen Thema drinnen, wo ich vielleicht ein bisschen Nüchternheit auch einbringen möchte, damit die Leute nicht glauben, das geht so einfach. Also ich verbinde mich mit dem Leiden Christi, wenn ich krank bin und so weiter und so fort. Eure Stimmungen werden da nicht automatisch mitmachen. Also es ist eine große Gnade, wenn man krank ist, dass man dann eben diese Geduld hat. Und es kann auch phasenweise sehr verschieden sein. Du kannst in der Früh, wenn du aufwachst, also wie soll ich sagen, ganz innig jetzt mit dem Herrn verbunden sein, dann kannst du wieder in eine Verzweiflung fallen, in ein dunkles Loch und so weiter. Also das sind Zustände, die man nicht auf Knopfdruck herbeiführen möchte. Das möchte ich nur zur Absicherung für die sagen, die vielleicht krank sind, die verzagt sind, dass sie nicht meinen, sie sind schlechte Christen oder sie sind, ja, also sie tun irgendwas nicht richtig, sondern es ist das ein sehr besonderer Zustand. Und Jesus hat ja selbst, also das ist ja für mich das Faszinierendste auch an der Passion, und dass er im Ölberg, er ist deshalb in die Welt gekommen. Inkarnation, Menschwerdung, sein Lehren des Evangeliums, das alles hat einen einzigen Zweck, dass er es dann zusammenfasst in seiner Lebenshingabe am Kreuz. Er ist in die Welt gekommen, hat einen menschlichen Leib angenommen, um den als Sühnopfer für uns hinzugeben, wie im Hebräerbrief jetzt eben es heißt. Also das heißt, und dann ist er am Ölberg in echter Todesangst. dann betet er selbst, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Sagt aber die Bitte dazu, die er uns auch gelehrt hat, im Vaterunser, die ganz wichtig ist, weil nur mit dieser Bitte können wir Gott um alles bitten, können nichts falsch machen. Da sagt er nämlich dann, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber dass Jesus auch Todesangst gehabt hat, Lukas sagt dann, dass sein Schweiß wie Blut zur Erde fällt. Also um die Dramatik jetzt eben auch auszudrücken, der echten menschlichen Not, in der Jesus jetzt eben ist. Ja. Und das hat er auch getragen. Das heißt also auch, wenn du im Krankenbett so eine Not hast und so eine, du bist immer mit dem Herrn verbunden. Er ist immer mit dir verbunden, sagen wir so. Du fühlst es dann vielleicht jetzt eben nicht. Und das ist es, wo du gesagt hast, also man lernt am Krankenbett hoffen. Auch ich habe das ja oft bei Krankenbesuchen erlebt, ja, wo man als Gesunder dann hinkommt, mitten als Pfarrer, wie ich Pfarrer war, oder so jetzt als Seelsorger mitnimmt und du tust dir die Zeit und dann suchst du einen Parkplatz im Krankenhaus und dann kommst du dorthin und dort liegt jemand, der ist also ganz schwer, ja, und ganz sterbend auch viele, nicht? Und die ertragen das mit einer Geduld und mit einer Liebe, wo man dann selber aufgebaut einfach rauskommt, ja, und wo sich auch alles relativiert, was man an Arbeit und Schaffen und Arbeiten und Wirken und Tun und so weiter, wenn man denkt, dass da hier eigentlich was Wertvolles geschieht, im Krankenbett, ja, in diesem Zustand, in dem dieser Mensch ist, in dem er es in Geduld erträgt und mit Christus verbindet, dass das eigentlich, dass unsere Krankenbetten eine Kraftquelle der Gnade für die ganze Kirche sind.
Und Papst Franziskus weist noch auf etwas anderes hin. Er war im Spital, habe ich vorher gesagt. Er hat von dort aus auch diese Botschaft weitergegeben. Wie viel Licht leuchtet in Krankenhäusern? Und in der Botschaft zum Welttag der Kranken heißt es dann, Krankenhäuser, Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Praxen, Familien, das sind oft Orte, wo wir leiden, aber dann auch Orte des Heilens. Da begegnet man Engeln der Hoffnung, Boten Gottes füreinander. Und er meint dann, das sind oft Kranke für Kranke, Ärzte, Krankenschwestern, ja, Krankenpfleger, Familienangehörige, Freunde, Priester, Ordensmänner, Ordensfrauen und so weiter. Und daraus ergeben sich gnadenhafte Begegnungen. Also wenn Menschen das Leid miteinander teilen, und dann gibt es so eine schöne, längere Formulierung, die ich gern vortragen möchte. Es geht darum, das freundliche Lächeln des medizinischen Personals, den dankbaren und vertrauensvollen Blick eines Patienten, das verständnisvolle und fürsorgliche Gesicht eines Arztes oder eines ehrenamtlichen Mitarbeiters, das erwartungsvolle und besorgte Gesicht eines Ehepartners, eines Kindes, eines Enkels oder eines lieben Freundes im Herzen zu bewahren. Sie alle sind wertvolle Lichter in der Dunkelheit der Prüfung, die Kraft geben und uns darüber hinaus ihre Liebe und Nähe oder uns darüber hinaus durch ihre Liebe und Nähe den wahren Geschmack des Lebens lehren. Das sind wunderbare Formulierungen in dieser Botschaft zum Welttag der Kranken 2025.
Ich kann das nur ins Anschauliche übersetzen aus meinen Erlebnissen. Erstens, ich habe das Gefühl, dass überdurchschnittlich viele Christen sich im Pflegedienst jetzt eben engagieren, im Krankendienst. Also ich habe so viele Freunde und Frauen, Männer, ja, die im Pflegedienst sind, Krankendienst machen, die mir dann auch erzählen, also wie das anstrengend ist und wie das belastend ist, weil du hast ja nicht nur die Arbeitszeit, die also in der Nacht durchgeht und sehr unregelmäßig ist, sondern du hast dann eben auch keine gute Bezahlung. Ist ein Thema hier in Österreich. Wir werden uns diese Pflegejobs vielleicht auch bald gar nicht mehr leisten können, weil eben wir eine so hohe Anzahl von älteren Menschen jetzt bekommen, die das benötigen. Und dann eben diese Situation, dass der echte christliche Nächstenliebe auch notwendig ist, um das auszuhalten, die Belastungen. Und das Zweite, was mir zu diesen Worten von Papst Franziskus, dass eben jetzt die sich um die Kranken kümmern, Lichter sind. Also das erlebe ich ja ganz dramatisch in den Ländern des Südens. Wir versuchen ja dauernd, vor allem die geistlichen Schwestern sind hier. Wir haben bei Missio ich aber ein bisschen ein schlechtes Gefühl, weil wir sehr stark jetzt eben Priester fördern. Das ist okay. Wir haben 407.000 Priester weltweit, aber wir haben 600.000 Ordensfrauen. Und in Afrika und Asien und so weiter in der Weltkirche gehen auch diese Berufungen über. Und sie sind meistens Berufungen, die dann in sozialen Diensten sind. Also nicht nur Schulen, sondern eben auch Krankenpflege. Ich erinnere mich an die Schwestern in Uganda, nicht, die sich um unheilbar Kranke kümmern. Es gibt dort keine medizinische Versorgung wie für uns. Weil diese Schwestern das nicht machen würden, junge Leute, die jetzt eben körperlich behindert sind, psychisch behindert sind, in Pakistan, ja, wo Christen, ja, sich um Flüchtlinge aus Afghanistan kümmern, die dort in der Gesellschaft durchfallen wollen, obwohl die Christen dort unterdrückt sind. Also es sind lauter so Sachen, die einen wirklich auch im Positiven dann wirklich berühren, wo ich mir denke, ich bin stolz darauf, ja, dass ich hier real sehe, was das Christentum, was der christliche Glaube, was die Gnade Christi aus dem Sakrament für eine Kraft an Nächstenliebe, an konkreter Nächstenliebe in den Menschen entfaltet. Da braucht man nur in den Süden zu gehen, aber es geht auch hier, wenn wir hier schauen, die Leute, die in den Spitälern arbeiten, auch Ärzte, Pflegepersonal und so weiter und so fort, das sind wirklich Lichter. Und das ist eben wirklich auch wichtig, dass wir diese Menschen wertschätzen und auch für sie bitte beten, ja, weil es kostet, das sagen wir alle, sehr viel Kraft, ja, weil du kriegst oft von den Patienten das nicht so direkt unmittelbar zurück, was du rein investierst an Empathie, an Sympathie, an Hingabe, an Zeit und so weiter, auch an Ertragen von Überforderung. Deshalb ist es ganz wichtig, dass der Papst eben hier an diese Nächstenliebe im Pflegedienst erinnert.
Pater Karl, wir sind 5 Jahre nach Ausbruch der Pandemie. Spätestens jetzt ist uns klar, auch Einsamkeit kann zu Krankheit führen und es ist sogar ein ganz großes Thema. Die nächste Zuschrift ordne ich auch hier dazu. Sehr geehrter Herr Pfarrer Rimmel und Pater Karl Weiner, das Gleichnis von den Talenten macht mich immer ganz fertig. Ohne Untertreibung, ich habe wirklich keine. Ich bin 65 Jahre alt und habe 43 Jahre gearbeitet. Meine Mitarbeiter haben gesagt, ich habe gut gearbeitet. Jetzt bin ich im Ruhestand und will auch nicht mehr arbeiten, habe schwere Depressionen und bin immer müde. Im sozialen Bereich habe ich eigentlich nichts vorzuweisen. Ich habe, glaube ich, leere Hände. Mit freundlichen Grüßen. Punkt, Punkt, Punkt.
Also, das klingt irgendwie nach ein bisschen Minderwertigkeitsgefühl. Also, wenn man so schreibt und dann berichtet, dass man sein Leben lang eifrig gearbeitet hat, also dann hat man sehr wohl mit Talenten gearbeitet und gewuchert. Was ist Erfolg? Ja? Also, ich darf in meinem Leben bisher wirklich dankbar sein, weil es auch sichtbar, aber ich habe zum Beispiel der Pater Josef Altenburger von den Kombone-Missionaren, der in der Steiermark Diözesandirektor war, der hat erzählt, wie die Kombone-Missionare, übrigens ein ganz großartiger Orden, den wir sehr stark unterstützen, also die Kombone-Missionare, die in Burkina Faso jetzt eben tätig waren und dort Missionsstationen, Schulen und so weiter aufgebaut haben, dann kommt dieser Islamismus und die waren jahrzehntelang dort und es ist nichts mehr über. Es ist alles zerstört. Ja, ist er nicht mit Talenten gewuchert worden. Man hat dem lieben Gott hingehalten, was man konnte und das andere ist dann letztlich seine Sache. Und wenn man dann, was du tust, was du investierst, das ist das Entscheidende. Nicht, dass man dann sieht, das. Das ist, wenn einem das geschenkt wird, schön, aber das eigentliche Wuchern mit den Talenten, das ist ein ganz wichtiges Thema. Also das, ich sage, darüber wird nie gepredigt. Dass Jesus möchte, dass wir nicht vergraben, dass wir wuchern, dass wir tun. Und das ist doch eindeutig in diesem Leben geschehen, aus dieser Ferndiagnose, die ich mir hier zu machen darf. Also lieber Schreiber oder Schreiberin, ja bitte, ja, also das ist ein bisschen ein Nebel, den der Teufel da also bei Ihnen entfaltet, um Ihnen ein Minderwertigkeitskomplex einzureden. Sie haben ihr Bestes getan, jetzt überlassen Sie das doch alles dem lieben Gott, was er daraus macht. Es gibt keinen Grund für Depressionen. Das tut mir weh, wenn Sie schreiben, dass Sie Depressionen haben. Warum? Ja, also Sie haben doch Ihr Bestes getan und dann Gott vertrauen. Der liebe Gott macht daraus, was wertvoll ist. Und oft macht er aus Dingen, die klein sind, ganz, ganz Großes. Wir haben alle unsere Fähigkeiten, unsere Talente. Deshalb wird auch gesagt, der eine kriegt so viel Talente, der andere so viel, der andere so viel. Aber für jeden ist es wichtig, dass er das Maximum daraus macht. Am schlechtesten kommt der weg, der wird sogar gestraft, der nichts damit macht. Und da gehören Sie sicher nicht dazu.
Wir haben schon oft darüber gesprochen, was uns gläubige Menschen ausmacht, ist, wir haben ein Wertesystem, wir haben einen Sinn des Lebens und wir haben die Kirche als Gemeinschaft. Vielleicht kann diese Dame, die uns geschrieben hat, auch rausgehen, die Gemeinschaft der Kirche miterleben. Das könnte schon helfen, weil es oder das Engel der Hoffnung, wie wir vorher gesagt haben, auch sich um so jemand kümmern. Da sind wir alle auch gefordert. Aktiv werden, vielleicht auch um Hilfe bitten. Das ist oft ganz wichtig, Pater Karl. Diese beiden Dinge kann man ja auch dazu sagen.
Ja, also wenn ich da jetzt Seelsorger vor Ort wäre, also würde ich sofort einladen, kommen Sie in die Pfarre, schauen Sie da, vielleicht können Sie da mithelfen und so weiter und so fort, weil da scheint mir eine gewisse Sehnsucht auch da zu sein, noch was zu tun, ja, und das möchte ich eben sehr raten. Aber mir hat das wirklich wehgetan, also da schreibt jemand, dass er ja wirklich treu getan hat in seinem Leben, dann ist er depressiv, weil er das Gefühl hat, dass er nichts getan hat. Also da stimmt die Wirklichkeit mit der Selbstwahrnehmung nicht zusammen.
Du hast vorher gesagt, dass du gerade eine Vorlesung hältst über die Krankensalbung. Die Krankensalbung geht ja zurück auf den Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 14. 15: Ist einer von euch krank, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie sollen Gebet über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. Pater Karl, wenn jemand mehr so psychisch jetzt da nieder ist,
Ja.
auch die Krankensalbung dann als Angebot?
Ja. Also wir haben ja eine Verengung gehabt, die im Mittelalter eingetreten ist, auf eine extreme Unktio, auf eine letzte Ölung, hat man das dann plötzlich genannt, ab Petrus Lombardus. Das wurde dann eben schon relativiert, schon im Konzil von Trient hat man gesagt, man soll es denen spenden, die praesertim, also man soll vor allem denen spenden, die jetzt eben in Lebensgefahr sind, also schwer krank sind. Also nicht mehr nur denen, ja, sondern wirklich allen. Das Zweite Vatikanum hat den alten Begriff wiederhergestellt. Es heißt nicht letzte Ölung, ja. Es heißt nicht so, sondern es heißt Krankensalbung. Unctio infirmorum. Bitte streicht dieses aus eurem Hirn, ja, weil also zumindest gläubige Christen sollen wissen, es ist ein Gebet, wo es darum geht, wie du gerade vorgelesen hast. Also dort ist die Rede bei Jakobus, dass man gerettet wird, dass man aufgerichtet wird, egeirein, ja, manchmal sogar körperlich, physisch, psychisch und dann eben, dass die Sünden vergeben werden. Also das sind die drei Dinge, die hier genannt werden als Wirkung für die Krankensalbung. Und deshalb, es soll eine Bedrohung vorliegen. Also es ist nichts für einen Seniorennachmittag, wenn man einen Schnupfen hat oder irgendwas. Also das wäre auch nicht adäquat. Aber es soll etwas da sein, das belastend ist. Vor einer Operation zum Beispiel, oder jetzt in Altersschwäche steht da in den Ausführungsbestimmungen des Konzils von 1971. Also es soll eine Ernsthaftigkeit bei dem Sakrament da sein, weil es um eine bedrohliche Situation fürs Leben geht, eine belastende Situation, aber eben jetzt keine Angst davor. Es ist ein Sakrament für die Kranken und nicht nur für die Sterbenden.
Ich habe die Krankensalbung auch schon ein paar Mal empfangen, bin immer noch da. Pater Karl, somit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich um ein Gebet und den Segen.
Siehst du, mir geht es genauso. Ich habe auch schon ein paar Mal die Krankensalbung empfangen. Beten wir jetzt für die Kranken und vor allem die jetzt eben hier dabei waren bei der Sendung. Ihr seid ganz fest ins Gebet eingeschlossen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, herzlichen Dank nochmal für dieses Gespräch. Ihnen herzlichen Dank für die Zuschrift, fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.